Die numerische Stärke ist nicht immer das, was dann auch im Krieg zum Einsatz gebracht werden kann. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass dieser Krieg über den Winter dauert und einen frühesten Zeitpunkt für einen Waffenstillstand würde ich die nächste Frühjahrsrotationsperiode sehen, also März, April 2023. Das Atomwaffeneinsatzrisiko wird meiner Ansicht nach im Westen grob überschätzt. Es ist relativ gering.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal wieder Podcast-Zeit mit Macht was, dem Macht was Podcast. Heute haben wir ein Thema, was uns alle auf die unterschiedlichste Art und Weise gerade sehr, 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 sehr bewegt seit ein paar Monaten. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Man muss nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ehrlicherweise, wer da wen überfallen hat, das ist klar. Wir haben uns im Macht was Team etwas länger mit der Thematik beschäftigt und uns gefragt, ob wir einen Podcast dazu machen sollen, also zu den konkreten militärischen Herausforderungen, und haben uns letztendlich dazu entschieden, weil viele gesellschaftspolitische Diskussionen gerade darauf basieren, wie ist die militärische Situation eigentlich in der Ukraine und wie wird sie sich entwickeln. Nichtsdestotrotz an der Stelle eine Bitte. Wahrscheinlich wird sich der Podcast an einer Stelle ein bisschen technisch anhören, sozusagen. Man wird über Truppenstärken reden, über Technologie im Krieg und Waffen und all das, alles Zahlen und Fakten. Am Ende des Tages sollten wir nie vergessen, dass es dabei um Leid von Menschen geht und im schlimmsten Fall halt auch um Tod von Menschen auf beiden Seiten. Soldaten sterben, Zivilpersonen sterben, etc. Aber das Gute an der ganzen Thematik ist, ich habe einen Top-Experten an den Start bekommen, der sich bereit erklärt hat, hier bei uns vorm Mikro die Expertise, die er hat, mit uns zu teilen. Lieber Gustav Gressel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Sie wurden uns wärmstens quasi direkt aus dem Bundestag vom Bundestagsabgeordneten empfohlen. Da hieß es, mit dem müsst ihr auf jeden Fall sprechen, der weiß, wovon er spricht. Und das heißt, Sie haben sozusagen schon mal die höchste Anerkennung bekommen.
Ich hoffe, ich kann die hohe Erwartungshaltung irgendwie erfüllen.
Aber wir schauen einfach mal, wir legen einfach mal los. Also, Herr Gressel, schön, dass Sie da sind. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wenn ich das richtig sehe, Sie haben einen Job, der heißt, Sie sind Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Ehrlicherweise, beim ersten Blick wusste ich nicht ganz genau, das einzuordnen und was das ist. Vielleicht sagen Sie einfach mal zwei, drei Sätze zu sich und zu Ihrer Profession.
Okay, also ich fange mal an mit dem Think Tank, weil es oft verwechselt wird, dass das ECFR, also das European Council on Foreign Relations, ein Teil der EU-Kommission wäre. Das ist es nicht. Also es ist ein privater Think Tank, der war früher als UK Charity registriert und jetzt als GmbH in Berlin. Der Unterschied dazwischen lag natürlich im Brexit, der 2016 beschlossen und dann später vollzogen wurde. Der hat uns natürlich dazu veranlasst, unser Headquarter von London nach Berlin zu verlagern. Das ist eben, wie gesagt, ein privater Think Tank. Das heißt, wir finanzieren uns durch Spenden, durch Zuwendungen und durch Projekte. Und die Geldgeber sind auf unserer Homepage einsichtig. Das sind überwiegend Regierungen, vor allen Dingen aus Nord-, Mittel- und Osteuropäischen Staaten, muss man ehrlich soweit sagen. Also aus dem Süden kriegen wir relativ wenig Geld. Das sind ganz wenig Firmen. Also hin und wieder sind, also in Italien, glaube ich, haben wir ein paar Banken, die auch ECFR unterstützen, und es gab ein norwegisches Energieunternehmen, das uns eine Zeit lang unterstützt hat, mittlerweile nicht mehr, so ganz wenig sozusagen Wirtschaftsdonors, und Open Society Foundation ist auch ein Geldgeber, ein nicht unwesentlicher. Das heißt, alle Verschwörungstheoretiker werden jetzt natürlich auf die Bank springen und schreien George Soros. Ich muss aber sagen, von Open Society, von allen, also die meisten Geldgeber wollen ja irgendwas von uns, ja, eine Ausarbeitung über X, Y, Z. Und Open Society Foundation ist wirklich der einzige Geldgeber, der nie Bedingungen oder der nie sozusagen sich in inhaltliche Arbeit irgendwie auch nur im Entferntesten eingemischt hat. Das heißt, da kann ich sozusagen die Gemüter der Verschwörungstheoretiker gleich beruhigen. Das ist nicht so, wie man sich das oft vorstellt. Zu meinem Job, ja, ich bin Senior Policy Fellow, das heißt, ich bin sozusagen ein Analyst. Ich sitze hinterm Schreibtisch oder fahre durch die Länder, über die ich schreibe, interview Leute und schreibe dann Artikel drüber. Das ist sozusagen, ein Analyst ist so eine Art Mittelding zwischen Journalist und Universitätsprofessor ungefähr. Ja? Also wir sind wissenschaftlich und arbeiten langfristiger als jetzt Journalisten, die für die Tageszeitung schreiben. Wir arbeiten aber nicht immer und nicht in allen Fällen 100% zu komplett akademischen Kriterien, und wir schreiben dann auch Dinge nicht aufgrund der Relevanz des akademischen Bezuges, sondern Relevanz für Politikmacher, für eben dann Bundestag, Regierungen, Europäische Kommission etc. Und haben mehr Praxisbezug. Also das ist sozusagen etwa in der Mitte von diesen beiden Dingen angesiedelt. Und ich war früher im österreichischen Verteidigungsministerium und davor Berufsoffizier, also Fliegerabwehr. Und deshalb mein militärischer Hintergrund. Ich habe auf meiner Zeit dort die ukrainische Armee kennengelernt, seit 2009. Und dann 2014, sozusagen, wie der Krieg im Donbass losging, weil ich ICFA aus meiner früheren Arbeit schon gekannt habe, haben dann die Leute bei ICFA gemeint, jetzt wäre eigentlich Zeit, dieser Typ da in Österreich, der kennt die Ukrainer ganz gut. Vielleicht holen wir den mal auf eine Probezeit und lassen ihn ein bisschen zu dem ganzen Krieg schreiben. Ja, und aus der Probezeit wurden 8 Jahre.
Ja, da, vielen Dank für die Einordnung. An der Stelle wichtig, dass wir natürlich versuchen, hier möglichst, ich sag mal, neutrale Fakten zu diskutieren, aber am Ende des Tages, ja, auch unsere Empfehlung an Hörerinnen und Hörer, informiert euch gerne immer auch über mehrere Quellen hinweg und bildet euch ein eigenes Bild. Das ist natürlich irgendwie das Sinnvollste, und wir versuchen bei dieser Meinungsbildung dann euch ein Stück weit mit Informationen zu versorgen. Herr Gassel, ich hatte schon angekündigt, heute geht's ganz oder soll es ganz viel um militärische Daten und Fakten gehen, weil so Anker sozusagen dieses Gesprächs ist für mich gewesen, als die Diskussion über die Waffenlieferungen von Deutschland, Europa in Richtung Ukraine so richtig an Fahrt aufgenommen hat, war an der einen Stelle hörte man die Leute, die gesagt haben, wir müssen die Ukraine mit Waffen unterstützen, weil nur damit haben sie eine Chance, gegen Russland zu bestehen, rein militärisch. Andere haben wiederum argumentiert, wir sollten gar keine Waffen liefern, weil damit verlängern wir einfach nur das Leid und gewinnen kann die Ukraine den Krieg sowieso nicht. Deshalb würde ich heute gern darauf eingehen wollen, einerseits, wie sind tatsächlich die Stärken der einzelnen Armeen, aber auch, was sind typische Kriegsziele, was ist überhaupt realistisch, was kann man eigentlich in so einem Krieg erzielen, wie hoch sind auch die Opfer, einerseits natürlich an Menschen und Leben, andererseits auch an, wie sagt man so schön, glaube ich, im Militärjargon, Material, was verloren geht, was sich ein bisschen zynisch immer anhört. Da wollen wir heute mal eingehen. Und vielleicht nehmen wir zum Start so eine ganz kurze Einschätzung, wie sieht's eigentlich heute jetzt Anfang August zwischen Ukraine und Russland aus, und wie sind wir bzw. die kriegführenden Parteien seit Februar dahin gekommen?
Also zuerst mal, wie sieht's aus? Der Krieg hängt jetzt würde ich sagen, er hängt jetzt in der Balance oder auf Messers Schneide, wenn man so haben will. Die russische Offensivkraft im Donbass hat sich über die letzten Monate weitestgehend erschöpft. Also die russische Armee versucht in dieser Rotationsperiode noch einmal im Donbass anzudrücken, hat aber das Problem, dass sie sich zersplittern muss zwischen dem Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive um Kherson und dem Angriff vor allen Dingen im Donbass, also auf Avdiivka und Bachmut, wo jetzt die Schwergewichte rollen. Auf der anderen Seite ist die ukrainische Armee, die jetzt sozusagen numerisch natürlich stark angewachsen ist durch die Generalmobilmachung, durch das Rekrutieren von Freiwilligen, deren freiwillige und deren mobilgemachte Einheiten aber lange nicht die das Training hatten und die Erfahrung hatten, um im Donbass im Krieg wirklich auch zu bestehen, also jenseits von Kanonenfutter. Langsam kommt sozusagen das ein bisschen besser in die Gänge auf der ukrainischen Seite. Also diese Verbände können zunehmend auch eingesetzt werden. Das heißt, die Ukrainer werden langsam, sehr langsam, aber doch stärker. Und jetzt hält es sich so in etwa die Waage. Wir haben in Kherson gesehen, dass die Ukraine noch nicht wirklich in der Lage ist, operativ in die Gegenoffensive zu treten. Also taktisch haben sie einige Ortschaften zurückgewonnen, aber wirklich die Russen aus einer operativen Achse, das heißt einer großen Angriffsrichtung, rauszuwerfen, dafür reicht es noch nicht. Auf der anderen Seite haben die Russen zumindest in dieser Rotationsperiode nicht mehr die Kraft, einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Das heißt, jetzt sind wir sozusagen in einem schlechten Gleichgewicht, wenn man das so sagen kann. Es ist die interessante Frage, wird es die Ukraine schaffen, noch stärker zu werden, damit sie auch die russischen Annexionspläne im Süden, zumindest im Süden der Ukraine, verhindern wird können oder nicht? Und können die Russen es schaffen, in der nächsten Rotationsperiode, die beginnt also im September, Oktober, und die militärischen Auswirkungen würden sich dann im November, Dezember in etwa sichtbar werden, nochmal weit mehr Kräfte oder entscheidend mehr Kräfte generieren, als sie jetzt haben, um die Offensive fortzusetzen? Das sind sozusagen militärisch jetzt mal die Fragen, die man sich stellen muss und die wirklich auch schwer vorhersehbar sind. Ja,
vielleicht darf ich da kurz einhaken. Ein Begriff, der jetzt mehrfach gefallen ist, ist Rotationsperiode. Können Sie kurz sagen, was bedeutet das? Was ist das?
Also auf russischer Seite dienen ja überwiegend Berufs- und Zeitsoldaten, also Vertragssoldaten, die haben Verträge, die meistens in Jahresperioden abgeschlossen werden. Also ein Jahr, 5 Jahre, 1 Jahre, 2 Jahre oder 5 Jahre. Erst in sozusagen seit diesem Sommer gibt es diese 6-Monats-Verträge. Das ist eigentlich was Ungewöhnliches. Das heißt, die Vertragsdauer, und hier die Russen versuchen, die so weit wie möglich einzuhalten, die Vertragsdauer, die beginnt meistens mit dem Ende der Zeit der Soldaten als Grundwehrdiener. Die Leute dienen ihren Wehrpflicht, die werden sozusagen einberufen, dann dienen sie Wehrpflicht, da werden sie ausgebildet. Und wenn sie die Ausbildung vollends abgeschlossen haben, dann werden sie angeworben als Freiwillige, treten in diese taktischen Bataillonskampfgruppen ein, also in diese Verbände, die nur aus freiwilligen Soldaten bestehen, die dann höhere Bereitschaftsgrad haben und dann eben auch in die Ukraine geschickt werden. Das heißt, immer zu den Terminen, wo auch eine Einberufung erfolgt, das heißt im Frühjahr ab April und im Herbst ab September, haben wir auf der russischen Seite eine Zeit, wo sie Leute aus der Front rausholen, deren Verträge auslaufen, und neue Leute, die sozusagen frisch aufgestellt sind, in die Bataillone wieder reinführen, beziehungsweise ganze Bataillone rauslösen und neue hineinführen. Und wenn man sich die Intensität der Kampfhandlungen angeht, und das sieht man auch im alten Donbasskrieg oder im seit 2014, dann gibt es immer Sprünge. Also es gibt immer auf russische Offensiven, wo man stark andrückt, und dann März, Februar wird es wieder leise. Und dann Mai geht es wieder hoch bis in den Sommer hinein, und dann so Ende August, Anfang September wird es wieder leise. Und dann Ende Oktober fahren die Kampfhandlungen wieder hoch, und dann gehen sie den Winter über weiter. Das ging die letzten 8 Jahre schon so. Und das sind immer diese typischen Rotationsperioden des Personals. Und deshalb sind die Kampfhandlungen immer auf diese Rotationsperioden getaktet. Und nachdem man natürlich im Vorhinein schwer voraussagen kann, wie viele Leute sich dann letztendlich freiwillig melden, natürlich wird jetzt erheblicher Druck auf alle möglichen Rekruten in der russischen Armee ausgeübt. Und es sind der letztjährige Einberufungstermin, der zur Debatte steht, der hat etwa 127.000 Mann, glaube ich, wurden da einberufen. Natürlich nicht alle in den Landstreitkräften, aber trotzdem sozusagen ein erheblicher Punkt. Und das Ziel natürlich der russischen Armee ist, zumindest mehr Freiwillige zu rekrutieren als Leute, die man entlassen muss. Rein rechtlich hätte man die Chance, natürlich die Leute zwangs zu verlängern. Man hat das im März, April auch versucht, aber die Leute haben dann meistens, die wollten dann wirklich heim nach 6 Monaten Krieg oder einigen Monaten, einem Wochen Krieg und schweren Kämpfen. Und das hat oft zu Disziplinproblemen geführt, zu Meutereien, wurden zum Teil auch Kommandanten, also Offiziere mit dem Panzer angefahren, die Leute zwangsverpflichten wollten oder zwangsverlängern wurden als Protest gegen solche Maßnahmen. Das heißt, das versucht die russische Armee wirklich hintanzuhalten und nicht, und die Leute, die sozusagen wirklich heimgehen wollen und deren Verträge zu ändern, auch wirklich rauszuschicken. Deshalb ist zu erwarten, dass das gegen Ende September, Anfang Oktober, dass es da wirklich sozusagen so einen Stillstand gibt. Und das ist eben, wie gesagt, diese Rotationsperiode. Also versucht man jetzt auch anzugreifen, damit man, bevor man die Leute nach Hause schicken muss, noch was erreicht militärisch. Und dann die nächste Offensive wird dann wahrscheinlich Oktober, November, Dezember kommen.
Und das heißt, im Moment ist es gerade so, wenn ich es jetzt rein nicht fachlich formuliere, die Russen und die Ukraine stehen so ein bisschen in so einer gleichstark Situation wie, keine Ahnung, zwei Boxer, die in Runde 8 sozusagen schon angeschlagen sind beide, aber noch nicht am Ende und ist noch unklar, wer nach Punkten führt, sozusagen. Genau. Auch wenn das vielleicht nicht das allerbeste Beispiel ist. Und wenn ich jetzt gucke, auf den ersten Blick, man hat im Februar gesehen, Mensch, irgendwie die Russen, die haben, ich glaube, irgendwie irgendwas zwischen 800 und 900.000 aktive Soldaten. In der Ukraine sind es nur so um die 200.000. Die Russen haben irgendwie 1.500 Hubschrauber. Die Ukraine hat gerade mal irgendwie so ein bisschen über 100. Da hätte man im ersten Moment ja gedacht, als Laie, Mensch, die Ukraine, das ist jetzt, ich sag mal so, vom Territorium her groß, aber ist jetzt auch irgendwie eine Gegend, in der die Russen sich auskennen, also anders als vielleicht irgendwie die USA in Vietnam damals. Die rollen da einfach so drüber hinweg. War ja auch die Befürchtung in vielen Teilen der deutschen Bevölkerung. Warum ist das nicht passiert? Also rein militärisch. Man hörte dann, dass die Russen Logistikprobleme haben oder so. Das hörte sich dann so ein bisschen amateurhaft an, aber wenn man ganz ehrlich ist, dass da totale Amateure am Werk sind, kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen.
Amateurhaftigkeit und schwere Fehler waren aber wirklich auch ein Teil des Scheiterns dieses Angriffs. Nur ein Teil. Also zum ersten Mal die numerische Stärke. Die numerische Stärke ist nicht immer das, was dann auch im Krieg zum Einsatz gebracht werden kann. Das ist ja das Gleiche auch immer, wenn die Leute vergleichen, ja, aber die NATO gibt, weiß Gott was, x-mal viel mehr Geld für Verteidigung aus als Russland. Also warum soll Russland für die NATO ein Problem sein? Weil das Problem ist immer ein Militärpotenzial, das ich zum Einsatz bringen kann, in welcher Zeit, in welchem Raum. Und das ist natürlich immer ein Bruchteil von den Kräften, die am Papier stehen, die die volle Armeestärke sind. Und da ist also sozusagen, die Russen hatten natürlich den Anfangsvorteil, dass sie diesen Krieg gestartet haben zu einem Zeitpunkt, den sie wählen, und dass die Ukraine relativ spät, nämlich erst mit dem Einmarsch selber, generalmobil gemacht hat. Das zweite Problem, das die Russen kräftemäßig natürlich haben, ist, dass sie eben diesen Krieg mit der Friedensorganisation fahren. Das heißt, mit Freiwilligen, mit Hochbereitschaftsbataillonen, wie eben eine militärische Spezialoperation, nicht wie ein totaler Krieg, wo die ganze Gesellschaft in den Dienst der Kriegsanstrengungen gesetzt werden, wo Reservisten einberufen werden, dann wäre die russische Armee natürlich auch manntechnisch viel stärker, sondern Putin will diesen Krieg von der russischen Öffentlichkeit so weit wie möglich fernhalten und eben nur mit freiwilligen Berufssoldaten, mit sozusagen Leuten, die politisch auch loyal sind, die loyal zu seinen politischen Zielen stehen, führen. Und das heißt natürlich, dass man aus diesen 800.000 Mann auf ein viel geringeres, sozusagen einen geringeren Prozentsatz dieser Leute zurückgreifen kann. Darüber hinaus hat die russische Föderation natürlich noch andere Sicherheitsaufgaben. Also die russische Armee steht ja von der nordkoreanischen Grenze bis Kaliningrad. Und kann nicht einfach alle Teile ihrer gesamten Armee einfach abziehen, um jetzt in der Ukraine Krieg zu führen. Zum Teil tut sie das schon, dass sie sich sehr, sehr, sehr stark entblößt. Auch ein Indikator, dass sie die NATO nicht wirklich als Bedrohung ansieht. Sonst würde sie nicht die finnische Grenze komplett leerräumen. Sonst würde sie nicht Kaliningrad militärisch fast leerräumen, um den Krieg in der Ukraine weiter zu nähern. Aber das tun sie mit weiten Teilen. Und dann natürlich, die 800.000 Mann beziehen sich auf alle Teilstreitkräfte. Also da reden wir ja auch vom militärischen Raumfahrtprogramm, von der russischen Marine, die ja auch sehr mannintensiv ist, die ganze Nuklearstreitkräfte, die ja auch da sind. Und natürlich gehen die alle nicht in den Krieg in der Ukraine, das ist natürlich auch klar. Und die haben ihre Friedensaufgaben, nukleare Abschreckung etc., die sie einfach weiterführen. Und deshalb ist so natürlich das reale Kräfteverhältnis dann im Krieg anders. Also zurzeit stehen mehr ukrainische Soldaten unter Waffen im Krieg als russische. Das Problem auf der russischen für die Ukrainer mit den Russen ist, dass natürlich die Dichte an schweren Waffen, an Panzern, an Schützenpanzern, an Artillerie, an Raketenwerfern auf der russischen Seite viel höher ist. Die Ukrainer haben großteils leichte Infanterie mit leichten Panzerabwehrwaffen, die kann man nur eingeschränkt, nur im Infanteriegelände wirklich sinnvoll einsetzen. Und die Russen haben viel Feuerkraft. Deshalb kann Russland angreifen, obwohl man weniger Soldaten numerisch hat als der Verteidiger. Aber wie gesagt, das Zweite ist natürlich jetzt zu den Fehlern. Ja, die Annahme, dass russische Soldaten in der Ukraine mit Blumen begrüßt werden, die hat sich durchgezogen. Da gab es vor dem Krieg sehr wenige Warner, die sich mit der Ukraine wirklich ausgekannt haben, die auch in der russischen Fachpresse, in der Militärpresse gewarnt haben, dass sozusagen die Annahmen über die Ukraine im russischen Diskurs alle Blödsinn sind und dass das nicht stimmen wird und dass das viel blutiger und schwieriger wird, als man sich das vorstellt. Diese Leute wurden alle ignoriert. Und man hat erstens den Leuten falsche Befehle gegeben, man hat die eigenen Kräfte sehr stark zersplittert, nicht schwergewichtig eingesetzt, man hat die Koordination zwischen Infanterie, Panzern, Artillerie schwer vernachlässigt, weil man nicht damit gerechnet hat, dass man überhaupt in schwere Kämpfe eintritt. Und man hat auch zum Beispiel Munitionsbevorratungen auch wirklich grobe Fehler gemacht. Die russische Luftwaffe hat sich im Grunde auf 3 Tage Krieg vorbereitet. Und dann zu wenig Treibstoff und zu wenig Munition in den Luftwaffenbasen um die Ukraine eingelagert, weil man gedacht hat, das ist in einer Woche vorbei. Und wir können sehen, eine Luftoperation ist am Anfang sozusagen im super hohen Tempo los. Ja, und dann nach drei, vier Tagen ging ein Abfall der ganzen russischen Luftoperation einher. Und das war nicht nur schlechtes Wetter, das war einfach, weil man dann Zeit brauchte, um wieder Treibstoff zu holen, um wieder Munition reinzubringen. Und eigentlich so in der Ende der zweiten, Anfang der dritten Woche sind dann die Luftoperationen wieder im gewohnten Tempo hochgegangen. All das ist ein Zeichen für mangelnde logistische Vorbereitung, die unterlassen wurden, weil man mit falschen Voraussetzungen, mit falschen Annahmen in diesen Krieg gestartet ist.
Das heißt, es ist eine Mischung aus das Kräfteverhältnis in der Realität im Ukraine-Krieg ist gar nicht so unterschiedlich, wie es die puren Zahlen darstellen. Und auf der anderen Seite, ja, so ein ganz menschliches Phänomen, es gibt eine gewisse Überheblichkeit, sozusagen wir sind stark und wir regeln das dann schon und außerdem werden wir auch noch freudig begrüßt. Und dann höre ich daraus, gibt es auch so die ganz klassischen bürokratischen Fehler, die in großen Organisationen immer wieder passieren. Dass man ja am Ende des Tages wird auch vielleicht irgendein Formular falsch ausgefüllt und deshalb irgendwie geht ein Tankzug irgendwo anders hin, als er eigentlich hin sollte. Sind ja Themen, wenn man da drauf guckt, auch historisch diese Verbindung von Unfähigkeit, Größenwahn und falscher Einschätzung und Unskrupellosigkeit. Da haben wir als Deutschland ja eigene Erfahrungen auch gemacht und auch schon zumindest einige Deutsche geglaubt, sie könnten damit unterwegs sein in der Welt, muss man so formulieren. Das heißt, das ist ein Phänomen, was in vielen Armeen wahrscheinlich auftritt und bei vielen militärischen Führern und immer mal wieder in der Historie.
Ja, und vor allen Dingen natürlich auch bei autoritären Regimen, die erstens kein innenpolitisches Risiko haben, dass sozusagen ein schlechter Krieg dann auf sie zurückstrahlt und zweitens die einfach, wenn man lange autoritär herrscht, keine Opposition hat, sich einfach auch keinen Widerspruch und Diskurs stellen und Dinge sozusagen durchdiskutieren und abwägen mit Leuten, die auch eine andere Meinung haben. Das ist bei Putin unterlassen und deshalb macht diese Regime anfälliger für solche Überheblichkeiten und Ignoranz. Heißt aber nicht, dass es unter Demokratien auch nicht vorkommen würde. Also die Amerikaner im Irak 2003, George W. Bush, wäre jetzt ein ähnliches Beispiel von völliger Fehleinschätzung der lokalen Gesellschaft und Lage und ein eine völlige Fehlplanung auch des Kräfteansatzes, was man braucht, um den Irak wirklich zu befrieden. Das wäre also ein ähnlicher Dilettantismus in einer Organisation, die an und für sich viel professioneller ist jetzt als die russische Armee und technisch besser ausgestattet. Das kommt auch davor.
Ja, und leider ja auch völkerrechtstechnisch diskutabel, wenn man das mal so sanft formulieren würde, damals im Irak. Aber ohne die beiden Themen jetzt miteinander zu vermischen, wenn wir auf den Krieg in der Ukraine jetzt schauen, gab es in der Zeit von Februar bis heute besondere Ereignisse, wo Sie sagen würden, da hat sich das Kriegsgeschehen signifikant verändert, waren vielleicht auch herausragende Ereignisse, die nicht zu erwarten waren, oder war das eine relativ kontinuierliche Entwicklung, wo Sie gesagt haben, das entspricht ungefähr der militärischen Kompetenz auf beiden Seiten, das entspricht in etwa der technischen Ausstattung etc.?
Nein, also in jedem Krieg passieren immer Dinge, die man so nicht vorhersieht und an die man so nicht gedacht hat. Das ist, wenn man Clausewitz liest, das war sozusagen schon in den napoleonischen Kriegen der Fall, oder das war immer der Fall. Und so ist es auch hier. Natürlich das einschneidendste Erlebnis war der Rückzug der Russen von Kiew und Sumy aus dem ganzen Norden und die Verlagerung in Donbass. Das hatte viele Gründe, die wenigsten sind politisch. Also bei uns wird das ja oft so interpretiert, dass das sozusagen eine Aufgabe der maximalen Kriegsziele Russland wäre, die Ukraine als Ganzes zu erobern und zu unterwerfen. Das war es leider nicht. Das wäre schön so, wenn das so gewesen wäre, aber das war es leider nicht. Die russische Armee hat sich, wie gesagt, am Anfang zersplittert und hat versucht, zu viele Ziele mit zu wenig Kräften zu erreichen. Und deshalb stand es an vielen Fronten zu ausgedünnt und sehr verwundbar gegenüber ukrainischen Gegenangriffen. Das war ja auch in Kiew so. Natürlich haben sich die Russen geordnet aus der Umgebung von Kiew zurückgezogen. Aber man muss auch sagen, davor gab es schon einige sehr wirkungsvolle Gegenangriffe der Ukrainer, vor allen Dingen gegen die Westflanke dieses Vorstoßes, die Russen wirklich in enorme Bedrängnis gebracht haben. Und das Problem war, die Russen waren von dem, was ihre Führungsstruktur leistet, nicht in der Lage, diese schnellen, tiefen Operationen zu führen, und haben sich dann entscheiden müssen, entweder wir werden hier Stück für Stück von den Ukrainern aufgerieben oder wir geben den Spaß auf. Dann dazu kommt natürlich, dass das Ende der Rotationsperiode war, nämlich wieder mal März, April. Das heißt, man musste auch Leute rausbringen. Und dann hat man sich entschlossen, okay, man macht das alles in einer Klappe und zieht da ab. Aber das Endkriegsziel, die Ukraine als Ganzes zu besetzen und zu annektieren, ist leider immer noch dasselbe. Man wählt jetzt nur einen Weg, der halt deutlich länger und deutlich blutiger ist als der ursprüngliche oder der ursprünglich gedachte Plan. Aber das Endziel ist leider immer noch dasselbe.
Ja. Wie auf welcher Basis werden dann solche Ziele festgelegt? Also das Gesamtziel sozusagen, die Ukraine zu besetzen und dann politisch was auch immer damit zu machen, zumindest nichts Gutes, das besteht. Ich hätte jetzt so ganz amateurhaft gesagt, naja, wenn ich auf dem Weg in Richtung Kiew bin und da auch schon gar nicht so ganz weit weg, dann passieren so Themen, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Es gibt militärische Probleme, man wird aufgehalten, man hat größere Verluste. Aber so als militärischer Amateur würde man sagen, aber wenn ich statt in den Donbass die Kräfte dann fokussiere auf Kiew und die Hauptstadt des Landes einnehme, dann hat das doch so einen großen psychologischen Wert meinetwegen und so einen großen symbolischen Wert, auch in Russland vielleicht, dass ich mich da eher drauf konzentrieren würde. Ist das eine total dumme Frage oder?
Nein, das war ja auch der ursprüngliche Plan. Also wenn man sich die Aufmarschpläne der russischen Armee anschaut, dann war das eindeutige Schwergewicht Kiew und Kiew zu erobern. Aus zwei Richtungen, einmal sozusagen aus dem Raum Gomel runterstoßen und einmal über Sumy aus dem Osten so Kiew in die Zange nehmen. Da sind sie auch relativ weit gekommen. Das Problem ist, es waren dann Mitte März die Kräfte auch aus, überhaupt die Umzingelung zu schließen. Also wie gesagt, da kamen dann die Ukrainer mit ihren Gegenangriffen und haben die Einkesselung Kiews allein schon verhindert.
Ja, wenn ich das dann richtig analysiere, sind die Gründe für die sozusagen für das Umschwenken, die sind dann rein militärisch. Wenn wir auf das Kriegsgeschehen schauen und wie es in Deutschland auch berichtet wird, stellt sich für mich auch die Frage, neben den militärischen Entscheidungsfaktoren, die dort eine Rolle spielen, können Sie auch erkennen, dass sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite, wobei wir vielleicht auf die ukrainische nochmal explizit eingehen, auch politische und vielleicht sogar ja auch humanitäre Entscheidungen oder Einflussfaktoren dieser Entscheidung wiederum beeinflussen. Konnten Sie da was erkennen?
Ja, auf ukrainischer Seite stärker als auf russischer Seite. Weil natürlich die Ukraine im eigenen Land kämpft und jetzt gerade bei den besetzten Gebieten natürlich dort auch Bevölkerung zurücklassen musste. Gerade im Süden, wo der russische Vorstoß recht schnell vonstatten ging, wo viele Ortschaften in den ersten Tagen und Wochen in russische Hände gehen. Das heißt, wo es keine großen Fluchtbewegungen gab, keine Evakuierungen, wie wir sie eigentlich jetzt in etwa im Donbass hatten, wo viele Städte wirklich evakuiert wurden und nur die, die wirklich auf Russland warten und hoffen, zurückgeblieben sind. Und das spielt eine erhebliche Rolle in der ukrainischen Planung dieser Gegenoffensiven. Aus rein militärischer Sicht ist es, bös gesagt, zu früh, um eine Gegenoffensive etwa auf Kherson zu machen.
Ja.
Die ukrainischen Kräfte sind noch meiner Ansicht nach noch nicht stark genug und noch nicht weit genug trainiert und haben noch nicht die ausreichende Anzahl an schweren Waffen, um so eine Offensive wirklich erfolgversprechend durchführen zu können, ist meine bescheidene Meinung. Ja. Sie wird dennoch gemacht, weil es Annexionspläne russischer Seite gibt für diese Regionen, denen man zuvorkommen will. Sie wird gemacht, weil die Menschenlage der Bevölkerung in den besetzten Gebieten dramatisch schlecht ist, sowohl was die Nahrung angeht, die medizinische Versorgung, als auch natürlich was die Repression angeht.
Wenn man, also ich selbst war 2013 mehrmals in der Ukraine, war in Odessa und in Kiew und habe damals eine sehr enge Verbindung nach Russland auch wahrgenommen. Also sehr, sehr europäisch orientiert waren die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sehr modern, demokratisch etc. Aber diese sehr, sehr enge Bindung, zum Teil familiär, zum historisch natürlich, zum Teil politisch, die hat man sehr, sehr stark gespürt. Und wenn wir das, was wir aus Russland sozusagen, auch aus den Worten Putins interpretieren, wäre man ja schon ausgegangen davon, einerseits, na klar, dass er gedacht hat, irgendwie er wird mit Blumen begrüßt, sozusagen, das war jetzt nicht der Fall. Aber das, was Sie schildern, ist ja eine Wendung um 180 Grad, also nicht mit Blumen begrüßt zu werden und vielleicht Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, dass die Russen vielleicht doch ganz lieb sind. Das ist ja so das eine. Aber auf der anderen Seite dann zu sagen, okay, ihr seid nicht für mich, also seid ihr gegen mich und einen, kann man vielleicht sagen, Vernichtungskrieg dort zu führen, das ist ja eine politische Entscheidung in Russland, die ja sehr dramatisch ist. Also können Sie erkennen, was da dahinter steckt? Oder war das Ganze vorher einfach eh nur so liebes Geschnacke und am Ende des Tages ist man in Russland davon ausgegangen, wir werden da eh einen Vernichtungskrieg führen?
Also es ist ein Vernichtungskrieg und es war als Vernichtungskrieg angelegt. Das, was aus russischer Sicht natürlich überrascht hat, war der hohe Prozentsatz der Leute, die man vernichten wird müssen. Da hat man gedacht, dass man nur einen kleinen Prozentsatz der politischen Elite wird umbringen müssen. Also die ursprüngliche Planung war, alle Mitglieder von politischen Parteien, außer den sozusagen unter Anführungszeichen eigenen, die Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Organisationen, vor allen Dingen Antikorruptionsorganisationen, die Journalisten, freie Presse und vor allen Dingen ehemalige freiwillige Angehörige des ukrainischen Sicherheitsdienstes, der Polizei, der Staatsverwaltung, Lehrer, Universitätsprofessoren und in erster Linie Armeeangehörige, dass man die wird umbringen müssen. Und wenn man sozusagen die Leute von diesen, die man sozusagen als Träger einer eigenen ukrainischen Identität ausgemacht hat, wenn man die umgebracht hat, dann sozusagen ist der Rest der ukrainischen Gesellschaft wie eine amorphe Masse eines Teiges, aus dem man dann sozusagen sich einen Kuchen kneten und backen kann, den man, wie man will. Und diese Rechnung ist natürlich nicht aufgegangen, weil sozusagen ein ukrainisches Selbstbewusstsein viel tiefer sitzt und in normalen Leuten auch viel tiefer sitzt, als das Russland erwartet hat. Und das sollte für jeden, der die Ukraine kennt, sollte das keine Überraschung sein. Dementsprechend war die russische Fehleinschätzung, was die Bereitschaft der Ukrainer angeht, für ihr Land dann letztendlich auch zu kämpfen, eine völlig falsche. Der hohe Anteil an russischsprachigen Ukrainern in der Ukraine hat nichts über die politische Loyalität dieser Leute, über die ethnische Loyalität zu ihrem Staat ausgesagt. Auch die Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit politischen Institutionen und Entscheidungsträgern hat nichts über die Loyalität zum Staat ausgesagt. In der ukrainischen Armee, die meisten Offiziere, bös gesagt, sind Poroschenko-Anhänger. Die beäugen den oder haben den Zelensky vor diesem Krieg mit äußerster Skepsis beäugt. Das heißt nicht, dass sie zu den Russen überlaufen oder desertieren. Natürlich kämpfen die für ihr Land. Die kämpfen für ihr Land, nicht für eine Person. Und das ist in einem so einem personifizierten System wie Russland, wo alles top-down basiert, wo sozusagen der ganze Staat durch einen Mann verkörpert wird. Eine völlig undenkbare Sache, dass man aufgrund von abstrakten institutionellen Interessen wie einer besser funktionierenden Polizei und dem Recht auf freie Meinungsäußerung für den einen Staat kämpft und nicht für den anderen, obwohl man die gleiche Sprache spricht. Das geht solchen Leuten wie Putin nicht ins Hirn. Das ist aber das, warum in der Ukraine jetzt der Verteidigungswille so hoch ist, nicht wegen einer...
Da kann man dann tatsächlich sagen, jetzt aus Ihrer Erfahrung, also ein Punkt, das mit der Zweisprachigkeit kann ich aus meinen eigenen Erfahrung bestätigen. Man ist ganz natürlich zweisprachig unterwegs gewesen, zumindest in der Zeit, als ich in Kiew und Odessa war. Aber kann man sagen, aus dem, was Sie erlebt haben, tatsächlich, es ist nicht übertrieben gesagt und auch nicht pathetisch, wenn man sagt, die Ukrainer kämpfen tatsächlich für die demokratischen Werte, die auch uns wichtig sind.
Ja.
Klare Antwort. Jetzt, damit ist ja auch sozusagen ein Großteil der Begründung, dass ja der größte Teil der deutschen, allergrößte Teil der deutschen Bevölkerung sozusagen unterstützend die Ukraine betrachtet, auch die unterschiedlichen politischen Parteien, bis auf wenige Ausnahmen, dort ja sozusagen da gibt es ja keine Diskussion sozusagen, wer ist der Aggressor und wer nicht. Was es aber jetzt natürlich gibt, ist die Diskussion im Umgang mit dem Krieg und insbesondere das Thema Waffenlieferungen. Wir hatten bei uns hier im Podcast Leute wie den Roderich Kiesewetter oder auch den Anton Hofreiter, ja, CDU und Grüne, die beide sehr pro Waffenlieferungen waren. Wir hatten aber auch den Fraktionsvorsitzenden der Linken, den Dietmar Bartsch, der keine Frage sozusagen gelassen hat daran, dass Russland der Aggressor ist, aber der Meinung war, Waffenlieferungen würden uns nicht näher an einen Frieden bringen sozusagen. Und in der Gesamtdiskussion hört man häufig raus, dieses, was ich vorhin angesprochen habe, Waffenlieferungen verlängern ja eigentlich nur den Krieg. Und wenn wir mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch die allermeisten Menschen in Deutschland der Meinung sind, die Ukrainer sollen selbst entscheiden, ob sie kämpfen oder nicht. Also das kann man, glaube ich, nicht aus Berlin heraus entscheiden, wie in Kiew gehandelt wird. Der wichtige Punkt oder der Punkt, der diskutiert wird, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, wie kann dann auch aus ukrainischer Perspektive ein Ziel in diesem Krieg aussehen? Beispielhaft ist die Krim, die ist jetzt weg und die wird auch wegbleiben und wird man das akzeptieren müssen? Wie sieht es aus im Donbass? Oder ist es irgendwann so, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass im November, wenn es hier kalt wird in Deutschland, dann die deutsche Öffentlichkeit irgendwann sagt, so Mensch, jetzt Freunde, jetzt gebt doch mal, jetzt okay, ihr müsst 20% eures Territoriums aufgeben, aber jetzt ist doch auch mal gut, ein bisschen ironisch formuliert. Bevor wir in diese Diskussion kommen, was sagen Sie als Militärexperte? Was ist eigentlich realistisch schaffbar und Erwartet uns dort ein Wochen- und Monatelanger Krieg oder ein jahrelanger Krieg noch? Wie sehen Sie das?
Also rein militärisch muss man sagen, dass Russland zurzeit seine Anstrengungen auf Jahre ausrichtet. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass dieser Krieg über den Winter dauert und einen frühesten Zeitpunkt für einen Waffenstillstand würde ich die nächste Frühjahrsrotationsperiode sehen, also März, April 2023. Der allerfrüheste Zeitpunkt für einen Erschöpfungsfrieden. Würde ein Erschöpfungswaffenstillstand ein Frieden sein? Nein. So ein Waffenstillstand wäre ein Waffenstillstand auf Zeit, genauso wie es das zweite Minsker Abkommen, das ja in Deutschland damals so gefeiert wurde, als der große diplomatische Durchbruch sein, wo die Front dann eine Zeit lang schweigt, bis eines natürlich vor allen Dingen Moskau wieder hochgerüstet ist und den Krieg wieder von vorne beginnen wird können. Es sei denn natürlich, die militärische Niederlage ist abschreckend groß und hoch. Und das ist jetzt etwas, was eigentlich, wo ich sagen würde, da ist das europäische Interesse eigentlich fast stärker als das ukrainische Interesse dran. Denn das Problem ist, wenn diese Niederlage nicht für Russland eine Niederlage nicht klar ist und nicht erschreckend hoch ist und nicht innenpolitisch auch eine Wunde ins Regime schlägt, das Problem dieses Nachbarn Russlands, der imperiale Absichten hat, der sozusagen das alte russische Reich in weit größeren Grenzen, als es heute ist, wieder erstarken lassen kann, ein permanentes Sicherheitsproblem an der Ostflanke bleiben wird. Und das wird über die Ukraine hinausstrahlen. Deshalb ist es sozusagen eigentlich Eigeninteresse aus europäischer Sicht, dass hier nicht nur ein Ermattungswaffenstillstand zustande kommt, sondern dass hier eine deutliche Niederlage Russlands im Felde herbeigeführt wird. Wie deutlich die ist und welche Territorien die umfassen wird, das ist enorm schwer zu sagen. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist auch eine Diskussion, die in erster Linie die Ukraine führen müssen, weil ihre Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern, Onkel und Tanten gehen dort in den Krieg und sterben und es sind ihre Städte. Zurzeit sind, glaube ich, 86% der Ukrainer überzeugt, dass sozusagen nicht einmal die Krim und die besetzten Gebiete im Donbass herzugeben sind. Da muss ich sagen, natürlich langfristig weiß ich nicht, wie es ausschaut. Jetzt haben wir noch eine Zeit Krieg vor sich und vor allen Dingen die Ukraine ist in der Defensive. Das heißt, der Verteidigungs-, die Alternative zu kämpfen, die Alternative zu kämpfen ist Bucha. Die Alternative zu kämpfen ist ein Besatzungsregime, das einen Großteil der eigenen Bevölkerung als Feind und als feindselige Individuen ansieht, die es zu eliminieren gibt. Ist im Grunde eine Wiederholung dessen, was man bis 44, 45 auf diesen Territorien gesehen hat. Und deshalb ist natürlich jetzt die Verteidigungsanstrengung unumstritten. Wenn es um das Zurückgewinnen von Territorien geht, dann würde ich auch sagen, auch Kherson, der Süden und so weiter, das ist alles unumstritten. Wenn es zum Beispiel an die DNR geht, das heißt an die Gebiete, die seit 2014 besetzt sind, weiß ich nicht, ob die auch so unumstritten sein werden in der innerukrainischen Diskussion. Donetsk ist eine riesige Stadt, vor dem Krieg 2 Millionen Einwohner, jetzt natürlich weit, weit, weit weniger. Aber die Gebäude für die 2 Millionen Einwohner als Kampfkulisse, die stehen noch rum. Und in denen kann sich die russische Armee genauso gut verschanzen, wie die ukrainische Armee sich in Kiew hätte verschanzen können oder in Mariupol verschanzt hat. Und um so eine große Stadt zu nehmen, dann auch auf ukrainischer Seite, das braucht etwa 150, 200.000 Mann, die ich ansetzen muss. Und von diesen 150, 200.000 Mann muss man rechnen, dass mindestens oder dass um die 50.000 nicht nach Hause kommen werden. Will man das für Donetsk? Ich bin kein Ukrainer, es ist nicht mein Kaffee, das zu entscheiden, aber die Ukrainer werden sich auch ihre Gedanken drum machen. Dasselbe gilt für die Krim. Es gibt 2 Landbrücken auf die Krim. Die Ukraine hat keine Luftwaffe, keine Lufttransportkapazität, keine amphibische, also marine Landekapazität, um irgendeine alternative Route zu diesen 2 Landrouten zu finden. Die sind relativ schmal und lang, die sind gut verteidigbar auf russischer Seite. Das heißt, das zu überwinden, ist ein ähnliches Spiel. Wie viel Verluste will ich dann wirklich in Kauf nehmen, zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich schon 2, 3 Jahre dieser Krieg geherrscht haben wird. Das heißt, da wird auch in der Ukraine nochmal eine Diskussion um die Kriegsziele stattfinden, wenn es soweit ist. Verwundert mich immer auch die Diskussion hier in Europa. Es ist ja nicht nur in Deutschland so schnell zu entscheiden, was die Ukraine jetzt aufgeben wird müssen. Es ist der Land und es ist deren Land und es sind ihre Soldaten und die führen diese Diskussion schon. Und es ist ein demokratischer Staat, der kann auch Diskussionen in der Öffentlichkeit führen. Das machen die schon. Sie werden sich für die eine oder andere Variante dann entscheiden. Aber aus unserer Sicht gilt, dass ein Erschöpfungswaffenstillstand, der nur ein Waffenstillstand auf Zeit ist und den Krieg nur einfriert und nicht beendet, eigentlich keine wirklich zufriedenstellende Lösung ist. Das heißt, diese ganze Forderung, sozusagen Waffenlieferungen zu begrenzen oder auszusetzen, um den Krieg schnellstmöglich zu beenden, die sind meiner Ansicht nach Schüsse nach hinten, weil die nichts anderes sind, entweder also im Falle der Linkspartei und der AfD, die das tut, sind das nichts anderes als Feigenblätter, um einen russischen Siegfrieden zu ermöglichen. Das sind ja beides Parteien, die sehr russlandaffin sind. Bei anderen, die sozusagen auch einen russischen Siegfrieden nicht ermöglichen wollen, aber auf der anderen Seite das Risiko eines ukrainischen Sieges oder zumindest in einer Schlacht oder in einer operativen Richtung eines deutlichen ukrainischen Sieges als gefährlich betrachten, weil sie dann etwa den Einsatz von Atomwaffen fürchten oder eine weitere Eskalation russischerseits fürchten. Da muss ich ehrlich sagen, das Atomwaffeneinsatzrisiko wird meiner Ansicht nach im Westen grob überschätzt. Es ist relativ gering. Und das Zweite ist, das Ausbleiben einer solchen Niederlage würde bedeuten, dass wir in 3 bis 5 Jahren nochmal so einen Krieg haben. Und das ist eigentlich etwas, was man vermeiden sollte.
Das heißt, prinzipiell würden Sie sagen, also es ist grundsätzlich schwer abzuschätzen, ist so das erste Learning, was ich daraus ziehen kann. Das zweite, sehr, sehr essentiell und wichtig ist, die Ukrainer entscheiden, wie lange sie kämpfen, weil es sind ihre Verluste, es ist ihr Land. Da würden Sie sagen, das ist jetzt ethisch-moralisch auch nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wann die dort sozusagen die Waffen strecken oder wie auch ja. immer man das formulieren mag. Jetzt ist die Frage nochmal bezüglich der Waffenlieferung. Wenn wir, ja, wir reden darüber, manchmal sind wir auch ein bisschen verwundert in der Öffentlichkeit, dann geht das da um eine Handvoll Panzer, die Deutschland liefert oder auch nicht liefert. Es gibt Diskussionen darüber, liefern wir eher modernes Material oder doch eher alte NVA-Bestände, weil damit können die Ukrainer halt umgehen, weil sie daran ausgebildet wurden, weil es halt russische bzw. sowjetische Panzer sind und Waffensysteme. Jetzt frage ich mich da an der Stelle, welche Rolle spielen eigentlich die einzelnen Waffengattungen? Also ich habe gehört jetzt oder rausgehört, dass Artillerie ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Artillerie sind halt irgendwie Kanonen, glaube ich, irgendwie würde man vereinfacht sagen.
Kanonen und Raketen,
ja. Mit denen man alles kaputt schießt. Und hinterher ist die Infanterie, also die Fußsoldaten sozusagen, die kommen dann und besetzen dann das Gebiet, das vorher mit der Artillerie zerschossen wurde. Ist es so, dass sowas wie die Luftwaffe und die Seestreitkräfte zum Beispiel da eher eine sehr stark untergeordnete Rolle spielen? Und wenn wir die Kategorien eingeordnet haben, was bedeutet das für die Waffenlieferung aus Europa und den USA?
Ja, es ist natürlich ein Landkrieg. Das heißt, Marine spielt eine relativ untergeordnete Rolle. Die russische Seeblockade von Odessa im Bereich der Getreidelieferungen, da spürt man sie dadurch, dass die Ukraine jetzt einen Küstenverteidigungsflugkörper hat, kann sie ihre Küste zumindest relativ gut schützen. Die Luftwaffe spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die spielt eine Seitenrolle, das ist klar, aber eine nicht unerhebliche. Eine Komponente dieses Abnutzungskrieges, es ist ein Abnutzungskrieg, in dem Russland die ukrainische Armee über ein paar Jahre Krieg erodiert. Das heißt, so lange Krieg führt, bis die Ukraine nichts mehr zu schießen haben, die Russen aber schon, und dann kann man sozusagen wieder bis Kiew fahren, weil dann ist Logistik auch wurscht, wenn der Gegner nichts mehr hat, mit dem er kämpfen kann. Ein wichtiges Element von dem ist das Zerstören und Zerschießen der ukrainischen Rüstungsindustrie. Und das passiert seit Monaten. Treibstofflager werden systematisch bombardiert. Die Rüstungsbetriebe wurden schon in den ersten Monaten ausgeschaltet. Jetzt natürlich auch alle Art von Maschinenbaufabriken, Traktorfabriken, jeder, der irgendwie in Wartung, in Instandsetzung von Panzern, von Waffen und Gerät irgendwie involviert auch sein könnte, ja, wird angegriffen. Zum Teil treffen sie die Firmen nicht, die sie angreifen wollen, dann schlagen diese Raketen irgendwo in Supermärkten oder sonst wo ein. Aber man, wenn man die Städte kennt und weiß, was für Betriebe da drin sitzen, weiß man schon, was sie eigentlich hätten treffen wollen. Ja. Diesen Dingen kann sich die Ukraine nur wehren, indem sie erstens mit Flugabwehrraketen auch diese Marschflugkörper abschießt und zweitens, indem sie mit der eigenen Luftwaffe immer noch präsent ist im eigenen Luftraum, weil solange sie das ist, fliegen die Russen nicht mit ihren Bombern direkt in die Ukraine rein, um einfach sozusagen Flächenbombardement, wie sie es in Syrien, wie sie es in Aleppo gemacht haben, wie wir es aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, einfach Luke auf und Bombenteppich runter und sozusagen, da geht halt die Stadt mit den zwei Rüstungsbetrieben drauf, die rundherum konzentriert ist. Und diese Aufgabe erfüllt die ukrainische Luftwaffe immer noch. Und das ist eigentlich ein großes Wunder und eines der Riesenüberraschungen im Krieg, dass sie das immer noch können. Durch sehr flexible Einsatzführung, durch sozusagen Verstreuen der Kampfflugzeuge auf viele kleine Flughäfen, auf zum Teil einfach gerade Autobahnpisten oder Bundesstraßen, auf Parken dieser Geräte irgendwo im Wald oder in Scheunen und Behelfsunterständen, ist man immer noch in der Lage, ein Risiko für russische Bomber darzustellen. Solange die ukrainische Luftwaffe das kann, sind die Russen in der Möglichkeit, ihre Luftüberlegenheit auszuspielen, sehr stark behindert. Und das gibt den Ukrainern auch militärisch viele Verschnaufpausen, weil sie dadurch Reserven in den Einsatz führen können, etc. That said, bei den Landstreitkräften ist es so, dass es im Grunde alle Waffengattungen braucht. Das Problem hier in der westlichen Berichterstattung, gerade aus der Anfangszeit, ist, unsere Reporter waren in den Ortschaften, in Kiew, in Kharkiv, weil es dort Hotels gibt oder weil man dort Freunde hat, bei denen man schlafen kann. Und dann filmt man die Infanterie im Ortskampf mit ihren In-Laws, mit ihren Javelins, wie sie russische Panzer killen. Und da entstand so im Westen auch in der Bundesregierung so der Eindruck, ist so, ja, mit diesen leichten Waffen, das ist das, was die Ukrainer brauchen. Und das ist das, was diesen Krieg entscheidet. Das Problem ist, im Umland, rund um Kharkiv, rund um Kiew, hat permanent die Panzerschlacht getobt. Da war die ganze Zeit die Panzerschlacht am Brennen. Ohne alle Waffengattungen von Truppenfliegerabwehr, die also die russischen Drohnen von ukrainischen Reserven fernhält, bis hin dann eben Artillerie, geschützter Transport, also Schützenpanzer, bis hin zu Kampfpanzern, ist alles in der Verbindung, im Kampf der verbundenen Waffen, in dem unterschiedlichen Zusammenspiel der jeweiligen Fähigkeiten wichtig, um diese Verteidigung zu erhalten. Und unsere Diskussion, die sich immer nur um einzelne Waffensysteme dreht, die ist eigentlich völlig fehlgeleitet, weil es um alle möglichen Klassen von Waffen geht.
Wenn ich das richtig sehe, dann sagen Sie im Prinzip auch, also das, was die Ukraine braucht, sind alle Waffengattungen, sozusagen alles, was hauptsächlich Landstreitkräfte, egal ob jetzt irgendwie die kleine Pistole oder der große Panzer, die brauchen eigentlich alles. Und ein Problem für die Ukraine ist sozusagen die politische Entscheidungsfindung, insbesondere in Europa, weil man dort, und das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation, vielleicht auch phasenweise davon ausgegangen ist, dass ähnlich wie bei Corona, in ein paar Monaten ist es vorbei. Das heißt, ja, wir müssen das Thema nicht strategisch angehen und genau durchplant, sondern wir lösen sozusagen ein paar operative Probleme und dann hat sich das Thema
und dann löst sich das Thema von selbst. Und das ist leider nicht nur in Europa so, das ist dieselbe Diskussion, ist in Washington genauso. Da gibt es einen großen Zank zwischen dem Verteidigungsministerium, das sozusagen strategisch planen will, und dem Weißen Haus, das im Sinne der Midterm-Elections hofft, dass sich das Thema irgendwie bis November von selbst erübrigt, weil man andere Probleme hat mit den Wahlen. Ja. Ist dort leider nicht viel anders als in Europa. Freilich ist der Topf an Gerät, aus dem man in den USA schöpfen kann, um die Ukraine auch zu beliefern, ein anderer und ein größerer. Deshalb sind Halbmaßnahmen aus Washington im Vergleich zu Halbmaßnahmen aus Europa immer noch ein Segen.
Ja, wenn ich da jetzt drauf schaue aus Ich versuche mal aus ukrainischer und aus russischer Perspektive draufzuschauen. Würden beide, der eine ist vielleicht würde es negativ und die anderen positiv bewerten, grundsätzlich ist das Potenzial der Hilfestellung des Westens, wie man so schön sagt, so groß, dass letztendlich, egal wie viel ukrainisches Gerät die Russen zerstören, der Westen kann ja immer nachliefern. Also dann steht ja tatsächlich Russland gegen den Westen von der militärischen, ich sag mal so, Materialstärke. Das heißt, eigentlich müsste einerseits Russland ja schon auch so ein bisschen Angst haben davor, dass der Westen sich einig ist und endlos Material in die Ukraine liefert. Andererseits ist es aus der Perspektive deutlich verständlicher, dass ukrainische Politiker, deutsche Politiker relativ hart anschießen, wenn die sagen, wir liefern jetzt auch noch 3 Panzer und 5 Maschinengewehre.
Genauso ist es. Das ist ja auch der Grund, warum Gazprom so ein Turbinentheater macht und hier auf verschiedenen Wegen dem Westen signalisiert wird, dass Russland auch Druckmittel hat. Deshalb spricht man ja auch recht lose über den Nuklearkrieg, obwohl der natürlich weder geplant noch gewollt ist. Also es gibt keine Vorbereitung des russischen Militärs, einen Atomkrieg über das zu führen, aber im Fernsehen oder Leute wie Medvedev aus der zweiten Reihe, die werden dann vorgeschickt, um hier Rhetorik anzubringen, von dem er weiß, dass sie in den westlichen Öffentlichkeiten maximale Verunsicherung hervorruft. Das tut man genau, um zu signalisieren, wir haben auch Druckmittel, ihr habt die militärische Unterstützung und wir haben das Gas und jetzt werden wir mal schauen, wer am längeren Kraftarm sitzt.
Ja.
Das ist sozusagen jetzt auch das Ringen. Ich bin da natürlich für die Ukraine etwas zuversichtlicher, weil natürlich die Staaten, die in erster Linie entscheidend für den militärischen Nachschub der Ukraine sind, das sind die USA, Großbritannien, Polen, von russischem Gas relativ unabhängig sind. Das heißt, man hat Druckmittel gegenüber Deutschland, man hat Druckmittel gegenüber Italien, man hat Druckmittel gegenüber Ungarn oder Österreich. Aber das sind jetzt natürlich nicht die Staaten, die wirklich kriegsentscheidend sind. Selbst wenn jetzt die Staaten aus der Koalition ausbrechen würden, solange natürlich nichts grob schief geht in Washington im November, das ist natürlich immer, oder sagen wir so, die größere Frage, wird es natürlich weitergehen. Aber natürlich auch sozusagen der Versuch jetzt zum Beispiel Viktor Orbans, seinen guten Freund Trump, wieder auf die politische Bühne zu heben und zu legitimieren, ist natürlich etwas, was sicher in Moskau auch Gefallen und Zustimmung gefunden haben wird, weil sozusagen diese Art der Verunsicherung das ist, was man wünscht. Ich glaube, nur auf russischer Seite überschätzt man auch das Vermögen in der amerikanischen Innenpolitik wirklich Unordnung zu stoßen. Trump war so ein Schwächemoment, wo die Amerikaner auch selbst nicht wussten, wo sie stehen. Auch in der Republikanischen Partei ist es nicht so, dass Trump mittlerweile komplett unumstritten ist. Und wenn man sich den Fortgang der Strafermittlungen gegen ihn anschaut, weiß ich nicht, ob der im November auch noch ein freier Mann sein wird. In dem Sinn bin ich da ein bisschen optimistischer und zuversichtlicher, was die amerikanische Innenpolitik angeht, als ich das in den vergangenen Jahren war.
Das ist ja ein Indiz dafür, wie wichtig auch Innenpolitik, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA für den Ukraine-Krieg ist. Ich würde noch mal kurz auf die Waffenlieferung kommen. Die Rolle von Technologie. Also wie wichtig ist es dann, Hochtechnologie zu liefern? Das heißt, wenn ich es richtig sehe, ist es so, wir sollten einerseits keine Befürchtung haben, dass wir zu sehr hochtechnologische Waffen liefern in die Ukraine, weil man kriegt die Leute schon daran ausgebildet und im Zweifel muss man sie auch ausgebildet kriegen. Auf der anderen Seite, es muss jetzt auch nicht zwingend Hochtechnologie sein, die wir liefern, sondern es reichen auch, habe ich verstanden, auch ältere Panzerbestände, die gegebenenfalls von Bundeswehr und sonstigen NATO-Staaten schon ausgemustert sind und die wieder fit gemacht werden. Ja. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also Technologie spielt natürlich auch eine Rolle. Also zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000, die ist ein sehr gutes System. Die Ukrainer sind hochzufrieden damit.
Ja.
Die musste natürlich auch auf das ukrainische Führungsinformationssystem auf das GIS-ATA umgestellt werden. Also die Ukrainer funken ja mit anderen Geräten, die Ukrainer haben andere Systeme des Datenaustausches. Datenaustausch gerade bei der Artillerie und bei der Fliegerabwehr ist enorm wichtig, deshalb auch Gepard musste umgerüstet werden. Der muss wahrscheinlich auch türkische Munition verschießen, weil die Schweizer Munition ja nicht verfügbar ist. Da gibt es sozusagen technische, hat immer eine technische Komponente. Zum Teil wird die technische Komponente aber auch überschätzt im Westen. Also wir haben gerade in den USA eine sehr hohe Betonung von Präzision über Feuerkraft. Wir sehen das jetzt bei diesen Artillerieraketensystemen, diesen HIMARS. Die sind natürlich herrliche Geräte, die verschießen GPS-gelenkte Munition, die wirklich punktgenau trifft. Aber das Problem ist, die USA produzieren von diesen Dingern etwa 9.000 pro Jahr Raketen, einzelnen Raketen. Jetzt jeder Raketenwerfer hat 6 Raketen. Bei den Mars-Systemen sogar 12. Die in einem Kampftag verschießen die in etwa 2 Kanister, also 2x6 oder 2x12 Raketen. Das heißt, die Jahresproduktion an M30-Raketen, an diesen hochpräzisen gelenkten Raketen, hätte die Ukraine an 25 Kampftagen verschossen. Wir sind alle nicht darauf eingestellt, in der NATO einen wirklich industriellen Krieg zu führen gegen eine andere Industrienation. Russland war der Partner und wir hatten die NATO Russland-Gründungsakte und China war in die Weltwirtschaft eingeflossen und es sozusagen Krieg war Afghanistan oder sonst irgendwas. Und diese Welt hat sich rapide gewandelt und industriell aufzuschließen an diese rapide sich wandelnde Welt ist für den Westen unter gegebenen Bedingungen schwer. Der Krieg in der Ukraine ist jetzt sozusagen ein Stempel, wo wir das aufs Hirn gedruckt bekommen, dass das so ist und wo es uns aufgezeigt wird. Aber es muss sagen, dieses Hochfahren industrieller Kapazitäten und die Schaffung sicherer Lieferketten im Verteidigungsbereich ist etwas, was wir im Hinblick auf die veränderte weltpolitische Lage und wir brauchen ja nur nach Taiwan zu schauen, unter allen Umständen und völlig unabhängig von dem, was in der Ukraine passiert, sowieso hätten machen müssen.
Kurze Frage, nochmal ein paar Sätze zurück. Also es ist tatsächlich noch so, dass innerhalb der NATO noch ehemalige Sowjetwaffen sozusagen produziert werden. Das sind alte Produktionsstätten, was in Polen oder in Rumänien auch vor 89 aufgebaut wurde. Da wurden immer noch wurde Munition für Panzer zum Beispiel noch produziert, weil die in ihren Armeen auch noch alte Sowjetwaffen genutzt haben, zum Teil noch nutzen und das nach und nach jetzt abbauen. Und was ich jetzt, wo Sie das so beschreiben, ein Thema, was sicherlich eine Rolle spielt, auch wenn man jetzt aus ethischen Gründen da das häufig ja auch nicht quantifizieren will, so im ersten Moment, aber man hört ja dann doch wiederum relativ viel auch in den Medien, es wurden jetzt so und so viele Milliarden wurden Waffen geliefert. Wenn man sich die Aktienkurse von unterschiedlichsten Waffenproduzenten anguckt, die sind ja schon auch zumindest irgendwie nach dem 24. Februar, ich habe jetzt die aktuellen Kurse nicht geguckt, aber da in den ersten Wochen sehr, sehr stark gestiegen. Das heißt, das Ganze ist leider Gottes ja auch ein Geschäft sozusagen. Kann man eigentlich quantifizieren, wie viel Euro, Dollar, was auch immer dort in der pro Tag, pro Woche letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes verballert wird? Gibt es dazu Zahlen?
Das ist sehr schwer. Das Problem ist, da gibt es auch unterschiedliche Berechnungen. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie Deutschland und wie die USA den finanziellen Wert ihrer Militärhilfe für die Ukraine berechnen, dann zum Beispiel, wenn Deutschland aus einem Munitionsbunker eine alte NVA-Waffe holt und der Ukraine liefert, dann sagt man, okay, Lagerbestand abgeschrieben, weil wir wollten die sowieso nicht verwenden, die sitzen nur hier rum, weil wir keinen legitimen Käufer für diese Geräte finden. Deutschland verkauft jetzt solche Waffen nicht an, weiß Gott was, Myanmar oder sonst wen, der die Dinger natürlich kaufen würde, aber wo man sozusagen aus politischen Gründen sagt, okay, ne, an die nicht, weil das taucht dann in der nächsten Woche im Spiegel auf, wenn die in Massaker XY beteiligt werden. Und deshalb ist das im Grunde Abschreibung von Lagerbestand und da wird dann 1 Euro oder sowas für die Dinger verrechnet. Also zum Beispiel für diese Igler-Flieger-Weltwaffen, für diese 2700, da hat man 1 Euro pro Stück berechnet, weil man gesagt hat, okay, eigentlich ist das Kostenersparnis, braucht man die Dinger nicht mehr aufbewahren und selber verwenden wollen, das ist sowieso nicht. In den USA wird das so berechnet, dass für jedes alte Munitionsstück der damalige Produktionspreis in heutige Dollar umgerechnet wird und das verrechnet wird. Auch wenn diese zum Teil dann zum Beispiel Artilleriemunition hier verschossen wird, die ohnehin überlagert ist und die man sozusagen dann halt durch die eigene Artillerie im Übungsschießen hätte verschießen müssen. Da muss ich ehrlich sagen, deshalb twitter oder kommentiere ich auch diese ganzen dollarbasierten Unterstützungsleistungsvergleiche alle nicht, weil das alles nicht vergleichbar ist, ja, und da sehr viel Schindluder betrieben wird, je nachdem, wer sich gerade mächtig machen will. Meiner Ansicht nach ist sozusagen, dass man Gerät, das man selber nicht mehr braucht, das ausgeschieden wurde, dass man das der Ukraine zur Verfügung stellt, bevor man es in den Schneidbrenner haut hier und verschrottet und Konservendosen aus einem alten Leopard werden, muss ich ehrlich sagen, das gebietet irgendwie der gesunde Menschenverstand. Und ob das jetzt sozusagen viel oder wenig kostet, sei dahingestellt. Die natürlich das Rüstungsgeschäft wird auch blühen, aber auch relativ unabhängig von der sozusagen von der Ukraine-Unterstützungsleistung, weil natürlich jetzt der Nachrüstungsbedarf in Europa natürlich erheblich ist. Und vor allen Dingen, also es gibt nämlich zum einen Nachrüstung und zum anderen Umrüstung. Nachrüstung, weil wir, wie gesagt, eben 30 Jahre nicht mit einem industriellen, mit einem Krieg gegen eine andere Industrienation gerechnet haben. Das heißt, wir müssen nicht nur im Gerät beschaffen und Munition beschaffen. Die Bundeswehr hat nicht für den vollen Umsatz einer Verteidigungsoperation der NATO den ausreichenden Munitions- und Ersatzteilbestand lagernd. Man hat für Afghanistan gelebt und in Afghanistan verschießt man mit seiner Panzerhaubitze halt ein paar Granaten pro Tag und das war's. Aber da gehen nicht wirklich Feuerunterstützungsbefehle raus, wie wir das im Kalten Krieg gewohnt sind. Und die alten Kampftagessätze aus dem Kalten Krieg, die werden jetzt wieder aktuell. Und wenn man in denen rechnet und nicht in Afghanistan Munition verbraucht, dann ist natürlich dann die Bevorratung eine andere. Und dann muss Umrüstung auch stattfinden, weil wir eben für Friedensmissionen leicht verlegbares, leicht wartbares Gerät gebraucht haben, dass man logistisch auch irgendwo in Mali in der Wüste betreiben kann, in Ländern, die groß sind, keine Infrastruktur haben, wo die Intensität der Kampfhandlungen aber gering ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, in Europa Krieg zu führen, wo die logistische Infrastruktur da ist, wo die Versorgungswege nicht so lang und kompliziert sind, aber die Intensität der Kampfhandlungen um vieles höher ist und der Bedarf an Schutz und Feuerkraft für diese Waffensysteme ungemein höher ist, als wenn sie irgendwo in Mali mit der UN-Flagge spazieren fahren müssen. Und das natürlich ist ein finanzieller Knäuel, der jetzt, vor allen Dingen, der kommt jetzt auf einmal auf die Europäer zu, weil sie einfach Investitionen in den letzten 30 Jahre verschoben haben. Und der ist jetzt sozusagen dieser dicke Knäuel, der jetzt natürlich dann in 100 Milliarden und auch in vielen anderen erhöhten Rüstungsbudgets in den Nachbarstaaten zu Buche schlägt.
Ja, wenn wir, der finanzielle Aspekt ist sicherlich ein wichtiger, aber ja, in dem Krieg mit Menschenleben, dies kostet nicht der wichtigste, bei weitem. Wenn wir auf die Ukraine schauen heute und versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir haben es schon so ein bisschen gestreift sozusagen. Ich habe gelernt, militärische Stärke ist schwer in absoluten Zahlen zu messen, sondern es geht auch immer darum, welche Kraft kann ich sozusagen wo einsetzen, in welcher Form. Ich habe gelernt, die Ukraine und Russland stehen sich jetzt gegenüber. Die Ukraine ist noch leicht in der Defensive, versucht aber sozusagen in die Offensive zu kommen. Aber es ist jetzt kein ganz klares Kräfteverhältnis, so dass der eine von dem anderen überrollt wird. Waffenlieferungen können einen sehr starken Impact haben, um die Ukraine in die Situation zu versetzen, dass die Verluste auf russischer Seite so groß werden, dass man dort sagt, die Kosten sind einfach zu hoch. Wir werden sozusagen an den Verhandlungstisch gezwungen und dann muss die Ukraine oder die Ukrainer und Ukrainerinnen, die müssen entscheiden, wie und auf welcher Basis sie mit Russland verhandeln wollen. Dazu gibt's ja auch noch den Punkt der Verluste. Kann man heute schon genau quantifizieren, einmal was, also wie groß sind die Verluste, die Ukraine und auch die Russland erlitten haben? Und kann man das, ich nenne es mal, qualifizieren, also Verlust an Menschenleben und Verletzten etc. und an Infrastruktur, Gebäuden, was auch immer, was ja dann einen Einfluss auf das menschliche Leben hat. Gibt es da schon Zahlen zu?
Also die Wirtschaftsleistung der Ukraine hat sich in etwa halbiert in den letzten 5 Monaten. Das drückt in etwa aus, was alles kaputt gegangen ist. Und das ist natürlich der Infrastrukturschaden auf der einen Seite, dann die Abwanderung, die Unsicherheit, die finanzielle Unsicherheit. Es wird ja jetzt niemand mehr in der Ukraine investieren. Man bekommt keinen Kredit. Die Hryvnia ist im Grunde unaustauschbar. Diese große Unsicherheit, auch wie es weitergeht, die ist ja da auch sozusagen ein bisschen einberechnet. Wobei da ist da ist auch sehr entscheidend, wie es dann wirklich weitergeht. Wie gesagt, wenn die gegenwärtige Front als Ermattungsfrieden Waffenstillstandslinie bestehen bleibt, die also durch die Ukraine quer durchschneidet, 1200 Kilometer lang ist und an Kharkiv so knapp vorbeiführt und die zweitgrößte Stadt der Ukraine in direkte Artilleriereichweite bringt, wird es natürlich auch für die Ukraine dann schwierig, selbstständig lebensfähig zu werden. Es müssen ja auch nachher sozusagen, man kann nicht ewig auf Notkredite der europäischen Banken und der Weltbank leben, sondern es muss irgendwann auch die sozusagen ein Sicherheitsgefühl in der Ukraine da sein, dass Investoren kommen, dass Leute wieder investieren und aufbauen. Das bedarf einer stabilen Sicherheitslage, die jetzt über ein bloßes Einfrieren der gegenwärtigen Front hinausgeht. Wenn jeder meint, in 3 bis 5 Jahren kracht es erneut, ja, baut keiner ein Hotel auf oder eine Firma oder sonst was. Das rentiert sich alles nicht in dem Investitionszyklus. Dann stellt man vielleicht ein paar ukrainische ITler an, weil die können zur Not einfach ihre Koffer packen und sausen, aber das war's. Menschenverluste ist enorm schwer abzuschätzen. Die russischen Zahlen sind alle erstunken und erlogen und die Ukrainer geben keine Zahlen raus über ihre Verluste. Das heißt, es gibt im Grunde nur Schätzungen der jeweiligen Seiten, was man an Schaden zugeführt hat. Und da ist es so, dass in jedem Krieg Russland unterstelle ich mal Propaganda-Intentionen bei dem, was sie da veröffentlichen, weil nach russischen Zahlen hätte Russland die ukrainische Luftwaffe schon 3-mal besiegt. Ja, also ich weiß nicht, wo die Flugzeuge herkommen sollen, die Russen angeblich in der Ukraine abschießen, weil so viel haben die Ukrainer nicht. Und zwar auf der anderen Seite natürlich auch die Ukrainer, selbst wenn da die Propagandaabsicht geringer ist, überzählen die russischen Verluste. Das ist sehr einfach als Verteidiger. Man schießt auf einen gegnerischen Kampfpanzer, man schießt auf einen gegnerischen Schützenpanzer, man sieht, das Fahrzeug ist kaputt. Aber wie viele Leute darin sind tot? Was für Ausrüstung ist damit draufgegangen? Oder sozusagen zwei oder drei Panzerabwehrwaffen, Bedienungen schießen auf denselben Panzer, melden jeweils einen Panzer abgeschossen zu haben, aber es war in Wirklichkeit derselbe. Artillerie schießt irgendwo in russische Reserven hinein. Man sieht es auf der Drohne, dass da im Wald Fahrzeuge explodieren. Aber welche? Wie viele? Sind die wirklich hin? Können die repariert werden? Sind die Leute darin wirklich tot oder sind die nur verwundet? All das weiß man natürlich nicht. Das heißt, alle diese Zahlen, die da rumkursieren, sind grobe Schätzungen. Und man kann im Grunde nur aufgrund der Erfahrungswerte, wie hoch die Misszählung üblicherweise ist, schätzen, wie viel davon in etwa realistisch sind. Und man muss davon ausgehen, dass die Ukraine mindestens 15.000 Soldaten bis jetzt verloren hat. Das heißt, auf der ukrainischen Seite ist das Sanitätswesen ein bisschen besser. Die 15.000 Soldaten, das bedeutet mindestens 45.000, wenn nicht 60.000 Schwerverwundete, die auch am Krieg nicht mehr teilnehmen können. Auf russischer Seite würde ich mindestens 30.000 Tote veranschlagen, wenn nicht weit höher. Auf russischer Seite ist das militärische Sanitätswesen schlechter, das heißt weniger. Das heißt, mehr Schwerverwundete sterben. Das heißt, auf diese 30.000 Toten kommen in etwa nochmal 60.000 Schwerverwundete, die nicht mehr am Krieg teilnehmen können. Wie gesagt, das Verhältnis von Schwerverwundeten zu Toten ist auf der russischen Seite schlechter, weil das Sanitätswesen schlechter ist und viele Leute einfach schwerverwundet verenden und nicht einer angemessenen Versorgung zugeführt werden, die ihr Leben hätte retten können. Das ist auf der ukrainischen Seite besser. Interessanterweise, weil das ukrainische Feldsanitätswesen wurde großteils von Freiwilligen wieder aufgebaut, sehr stark aus der jüdischen Gemeinschaft und Dnipro, weil da ein Arzt, also Dnipro ist ein starkes Zentrum des jüdischen Lebens in der Ukraine. Viele Leute sind in den 90er Jahren auch ausgewandert nach Israel. Und da gab es einige Leute, die diesem israelischen Militär-Sanitätswesen zu sehr hohen Ehren gebracht haben und die nach 2014 den Ukrainern geholfen haben, ihre Sachen auf Vordermann zu bringen. Das ukrainische Feldsanitätswesen ist großteils nach israelischen Prinzipien und Praktiken durchorganisiert. Und wenn es auf der Welt eine Armee gibt, die Krieg wirklich beherrscht, dann ist es die israelische. Und das klappt relativ gut.
Das heißt, die Russen haben stärkere Verluste, also an Menschenleben, schon als die Ukraine. Das wäre ja auch nicht das, was man auf den ersten Blick glauben würde, und das liegt hauptsächlich an dem unterschiedlichen Sanitätswesen in den beiden Armeen.
Dass sie im Gefecht höhere Verluste eintritt, liegt in erster Linie darin natürlich, dass sie im Angriff ist. Der angreift, der hat höhere Verluste als der Verteidiger. Angriff ist immer kostspieliger. Das wird die Ukraine jetzt auch treffen, wenn sie Gegenangriffe macht. Beziehungsweise das hat man auch gesehen, immer wenn die Ukraine Gegenangriffe lanciert, dann springen die ukrainischen Verluste auch wieder in die Höhe. Aber auf russischer Seite ist es, sie greifen an, sie haben ein schlechteres Sanitätswesen und sie haben die schlechteren Offiziere. Die Führung ist auf der russischen Seite schlechter, weniger flexibel. Das heißt, sie nehmen in Gefechten oft höhere Verluste durch schlechteren Einsatz ihrer Kräfte in Kauf. Das ist nämlich auch bei Waffen und Gerät so, dass die Anzahl, also grosso modo etwa 4:1 ist auf 4 zerstörte russische Kampfpanzer kommt ein zerstörter ukrainischer Kampfpanzer. Bei Schützenpanzern ist es, glaube ich, 7:1. Aber so ist im Durchschnitt der Geräte ist es 4:1. Das ist schlechtere taktische Führung.
Warum ist es so, dass die russischen Offiziere dann schlechtere Soldaten sind als die ukrainischen Offiziere?
Erstens, die Ukrainischen kämpfen natürlich motivierterweise für ihr eigenes Land, kämpfen und fürs Überleben, während die Russen sozusagen für ein imperiales Ziel oder ein Statusziel kämpfen. Das Zweite ist, dass die russische Offiziersausbildung hat sich also unter dem Vorgänger von Gerasimov und General Makarov, der hat versucht, das russische Offiziersausbildungswesen zu reformieren. Auch sein Verteidigungsminister Selukow, der ein Zivilmanager war und kein Offizier, war der Auffassung, dass die russische Offiziersausbildung und ihre Managementleistung unterdurchschnittlich ist und dass diese Leute in der Privatwirtschaft nicht bestehen können, und wollte das nach westlichem Vorbild modernisieren. Er hat viele Leute ausgeschickt, um in Staaten rumzuspionieren, was die so treiben, wie die ihre Offiziere ausbilden, etc. Gerasimov und Shoigu haben diese Reformen großteils wieder über den Haufen geworfen. Ihre Verklärung der Sowjetunion und der Roten Armee hat auch dazu geführt, dass sie viele Praktiken, die sozusagen abgeschafft wurden, aus Zeiten der Roten Armee wieder eingeführt haben. Und die Rote Armee war immer eine Massenarmee, wo es auf Quantität ankam, nicht auf Qualität. Die Rote Armee war auch, und das ist die russische Armee, jetzt auch die Armee einer Diktatur, eines totalitären Regimes, in der man natürlich dem einzelnen Individuum, sei es dem auf der Straße oder dem Offizier im Felde, wenig Eigenverantwortung zutrauen will und kann. Das heißt, die Leute führen sehr schematisch. Es geht nicht darum, in der Gefechtssituation die ideale Entscheidung zu treffen, sondern die Befehle von oben punktgenau zu erfüllen. Den Leuten wird wenig Handlungsspielraum gegeben. Die Leute dürfen Befehle nicht abändern, wenn sich die Lage ändert. Weil das hat sich auf der ukrainischen Seite seit 2014 stark geändert, weil man gesehen hat, dass es mit diesem sowjetischen System nicht weitergeht und weil man dann sozusagen Anleihen aus dem Westen auch wirklich aufgenommen hat. Und deshalb führen die ukrainischen Offiziere im Gefecht flexibler. Wenn was schief geht, dann versuchen sie zu improvisieren. Sie haben mehr Handlungsspielraum in der Situation, Befehle abzuwandeln oder aus Eigeninitiative zu handeln. Und in der Geschwindigkeit des Gefechts, vor allen Dingen des mechanisierten Gefechts, ist das oft entscheidend, weil eben Situationen sich so schnell entwickeln, dass man nicht immer den Vorgesetzten fragen kann, was ich zu machen habe. Und wenn der Vorgesetzte erst den Vorgesetzten fragen muss, was denn der Untergeordnete zu machen hat, dann wird das einfach zu lange. Und in der Zeit haben die Ukrainer schon agiert und haben die Russen schon sozusagen irgendwo in der Flanke gepackt und ausgeschaltet.
Ja, vor dem Hintergrund meine vorletzte Frage. Gibt es psychologische Studien dazu, was bei Befehls oder was in Befehlsgebern vor sich geht, sei es der Unteroffizier mit seinen, ich weiß nicht, 10 Leuten, die er führt, bis hin zum General. Sie haben vorhin geschildert, dass wenn man ein bestimmtes Kriegsziel erreichen möchte, man 150.000 Soldaten braucht und 50.000 von denen nicht wiederkommen werden. Eine Frage, die ich mir häufig in der Vorbereitung dieses Podcasts gestellt habe, ist, wenn ich Führungskraft, wie man ja so schön sagt in der Wirtschaft, in der Armee bin und ich befehle als General oder auch als Leutnant oder wie auch immer meinen Leuten, ihr geht da jetzt rein, ihr macht das jetzt. Und ich weiß, damit fälle ich quasi das Todesurteil über einen großen Teil meiner Soldaten. Gibt es dazu Studien, was in den Köpfen der Entscheidungsträger dann vor sich geht? Und unterscheidet sich das gegebenenfalls auch nochmal, je nachdem, wo und für wen man kämpft?
Ja, das ist ein sehr breites Feld. Es gibt da natürlich intensive Studien, sowohl zur Gewaltkultur in Streitkräften. Das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor, sozusagen, was ist der übliche Umgang mit Leben, der Wertschätzung von Leben, die Beziehungen der Leute zueinander und was ist die Motivation der Leute dann auch zu kämpfen. Und da hat die russische Armee einen Nachteil, also x Studien belegen aus unterschiedlichsten Armeen, sei das jetzt aus totalitären Systemen wie etwa der deutschen Wehrmacht, dem Dritten Reich, bis hin zu demokratischen Armeen, sowohl aus dem Zweiten Weltkrieg als auch zur Nazi-Zeit, ist Soldaten kämpfen überwiegend für das Überleben ihrer unmittelbaren Kameraden. Also die links, rechts, vor und hinter ihnen stehen. Die politische Zielsetzung, die große politische Zielsetzung ist in den meisten Fällen untergeordnet. Die ist höchstens bei Partisanenkriegen, bei Freiwilligenkriegen und so weiter. Da spielt eine wichtige Rolle. Sonst spielt die eine sehr untergeordnete Rolle gegenüber einfach meinen Kameraden. Dazu muss ich das Vertrauen haben, dass der Führer vor mir, und das ist immer die erste Bezugsperson, das ist sozusagen der unmittelbar über mich entscheidet, dass der eine Ahnung hat von dem, was er macht und dass den seine Befehle zu befolgen und ihm in den Kampf zu folgen, eine bessere Wahl ist, als abzuhauen. Und das war das Problem gerade der Russen in der ersten Kriegsphase, als man großteils den eigenen Soldaten nicht mal gesagt hat, dass man in den Krieg geht, sondern man geht im Manöver, man hat eine Scharfschießübung, deshalb fassen wir jetzt mal scharfe Munition aus, aber man sagt ihnen nicht, man geht in den Krieg. Man setzt diese Kräfte dann völlig falsch ein. Das heißt, die Soldaten hatten das Vertrauen verloren, dass ihre unmittelbaren Vorgesetzten sie irgendwie da lebend wieder rausbringen. Und das hat zu diesen vielen Moralproblemen in der russischen Armee, von denen wir vor allen Dingen im März, also dann um und nach der Schlacht von Kiew, so viel gehört haben, geführt. Das hat sich jetzt verbessert, indem man einfach vorsichtiger vorgeht, indem man viel Artillerie vorgeht. Die Leute haben auch dann viel Mariupol. Das war ein wichtiger psychologischer Faktor für die russische Armee. Die Leute haben gesehen, okay, wir können eigentlich siegen. Selbst mit diesen Typen, wir können siegen. Die haben gelernt und sozusagen aus dem nächsten Gefecht, da kommen wir schon raus. Wir nutzen unsere Artillerie, wir überleben das schon. Das hat das Ganze aus der russischen Sicht ein bisschen verbessert. Das Problem ist aber immer noch diese Gewaltkultur, diese große Distanz zwischen Offizieren und Mannschaften, das Fehlen von Unteroffizieren, das sehr menschenverachtende Vorgehen von Offizieren gegenüber Untergebenen, das sehr menschenverachtende Einsetzen, vor allen Dingen von Zu-Fuß-Infanterie, dass man ganze Angriffe anordnet, nicht damit sie zum Erfolg führen, sondern nur um festzustellen, wo die ukrainischen Stellungen sind, damit man sie später beschießen kann, im Wissen, dass diese Bataillone, die man da vorschickt, zum Großteil nicht zurückkommen werden. Das führt dazu, dass das Disziplin- und das Kohäsionsproblem auf russischer Seite immer noch stark fortbesteht. Also man kann natürlich sich über die Motivation von russischen Soldaten streiten, aber kein russischer Soldat geht gerne in einen Angriff, von dem er weiß, der einzige Zweck des Angriffes ist es, vor den ukrainischen Stellungen tot liegen zu bleiben, weil dann weiß die eigene Artillerie, wo sie reinschießen muss.
Ja, und also jetzt haben wir sehr stark mitgenommen, wie dann die Führung funktioniert und wie man die Soldaten dahin bringt, sozusagen auch in diese Gefahrensituation zu gehen. Und dieses, ich habe auch verstanden, sozusagen die Wahrnehmung der Führungskräfte sozusagen über das, was sie selber tun, da hat sehr viel auch der Wert des Menschenlebens an sich spielt dort eine Rolle. Das heißt, wenn der, keine Ahnung, ich weiß nicht, welchen Dienstgrad so ein Führer eines Bataillons hat, da können Sie mir helfen vielleicht, ist das eine Oberstleutnant. Wenn so ein Oberstleutnant sagt, meine die X-Leute, ich schicke die hier jetzt da rein, dann denkt der eine vielleicht, naja, ist halt irgendwie Massenware sozusagen. Ich habe mal gehört, dass es da den Spruch gibt, russische Mütter gebären immer wieder neue Soldaten. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass es einen anderen Oberstleutnant gibt, der sagt, ja, da sterben meine Soldaten. Ich muss aber tun, weil die Alternative ist die schlechtere sozusagen. Bei denen würde ich vermuten, dass viele von denen dann hinterher auch psychologische Betreuung brauchen. Weil das ist ja eine Entscheidung, die man als normaler Mensch nicht treffen möchte. Wichtiges Thema und wahrscheinlich noch nicht so ganz, bräuchte einen eigenen Podcast, einen Psychologie-Podcast wahrscheinlich dafür. Aber abschließend, wir haben die Ukraine besprochen, wir haben Russland besprochen. Was ich mitnehme, ist, dass Sie persönlich erwarten, eher einen noch Monate- oder jahrelangen Krieg, der da auf uns wartet und wo es halt wichtig ist, dass auch in Deutschland, in der gesellschaftlichen Diskussion sozusagen das akzeptiert wird und dass man daraus auch Entscheidungen ableitet und nicht in der Hoffnung, dass es morgen vorbei ist, welche Entscheidung auch immer man dann als Gesellschaft in Deutschland trifft. Das habe ich verstanden. Allerletzte Frage, und ich weiß, es ist schwer, sie kurz zu beantworten. Nach dem Besuch der Kongressvorsitzenden, glaube ich, Pelosi aus den USA in Taiwan, zuletzt ist auch dort der Konflikt hochgekocht. Erwarten Sie auch dort eine militärische Auseinandersetzung? Und wenn ja, wäre das nochmal ein ganz, ganz anderer Krieg, weil die USA sozusagen dann China gegenüberstehen würden? Oder müsste man dort mit ähnlichen Themen rechnen?
Sowohl als auch. Also natürlich, wenn die USA und China aneinander geraten würden, dann wäre das ein ganz anderer Krieg. Wenn die USA und China aneinander geraten würden, würde Russland auch die Chance nutzen, in Europa den Status quo zum eigenen Gunsten zu drehen. Denn das sieht man auch jetzt in diesem Krieg in der Ukraine. Die USA ist kriegsentscheidend. Selbst Halbmaßnahmen und halbherzige Maßnahmen aus Washington sind immer noch weit effektiver als alles, was die Europäer zustande bringen. Das heißt, man weiß in Moskau genau, dass wenn die mal gebunden sind, dann hat man freudige Urstände. Ähnlich wie etwa Benito Mussolini, der selber nicht die Kraft hätte, die Royal Navy, die Briten und die Franzosen aus dem Mittelmeer zu werfen, dann 1940 gesehen hat, als Deutschland siegreich über Frankreich hinwegfährt, dass sozusagen jetzt die Chance gekommen ist, Rechnungen zu begleichen am Balkan und Nordafrika. Hat an seiner Stelle auch nicht geklappt, aber sozusagen, das wäre jetzt eine ähnliche Situation, in der wir stehen. Das heißt, aus europäischer Sicht ist natürlich die gegenwärtige Lage unbefriedigend, denn wir müssten imstande sein, Russland abzuschrecken, egal was die Amerikaner tun oder lassen, damit diese Koppelwirkung nicht entsteht und man in Moskau sich nicht ausrechnen kann, einen erfolgreichen Krieg führen zu können, wenn es in Ostasien rund geht. Ich bin zu wenig Ostasien-Spezialist, um wirklich zu sagen, was dort die Planungshorizonte sind. Das letzte Mal, wo ich die Volksbefreiungsarmee kennengelernt oder gesehen habe, weil ich nach China entsandt wurde, das war 2007, das war ein anderes China und das war eine andere Armee. Also da wage ich mir nicht, noch Urteile auf diesem Erkenntnis- und Sachstand zu treffen. Das ist einfach zu lange her, auch vor dem Hintergrund der Aufrüstung, die dort passiert. Aber eine Sache, die man vielleicht noch loswerden müsste, gerade weil man Xi Jinping durchdiskutiert und Chinas und Russlands mögliche Entente-Allianz, möchte ich es noch nicht nennen, aber Entente. Beide Führer, Putin und Xi, sind sehr aufmerksame Schüler von Carl Schmitt. Beide, das lässt sich in den Reden Putins auch nachzeichnen, unterschreiben seine Weltsicht. Bei Putin ist es sehr augenfällig, dass man sozusagen die Geschichte auch aller Kleinstaaten immer nur als Nebenprodukt der Geschichte des Großreiches sieht, dass man die Welt teilt in Großreiche, die Einflusssphären haben und in unterworfene Staaten, die eigentlich noch semi-autonom sind. Die ständige Unzufriedenheit Russlands mit der Pariser Ordnung, mit der Sicherheitsordnung nach dem Kalten Krieg, mit dem territorialen Status quo und das Geraunze Karl Schmitts gegen die Ordnung von Versailles, die sind zum Teil wortgleich, wenn man halt die Sprachunterschiede ausgleicht. Auch die russische Forderung der Nicht-Einmischung, Karl Schmitts großes Werk, völkerrechtliche Großraumordnung und das Interventionsverbot raumfremder Mächte zieht genau dieselbe Konzeption vor. Jetzt ist, und das ist wahrscheinlich vielen Deutschen nicht mehr bewusst, Karl Schmitt war die Grundlage der faschistischen Völkerrechtsdoktrin der 30er Jahre. Und wir stehen vor der Wiederauferstehung dieser Rechtsordnung. Und dass vor diesem Hintergrund gerade in Deutschland die Reaktion so mau ist und der Glaube besteht, dass es nur eines Verhandlungstischs und einer schönen Gaspipeline bedarf, um da Frieden zu schaffen, der erschüttert doch enorm. Ich sage jetzt nicht, dass es zum selben Resultat kommen wird wie 39. Man kann das immer noch abwenden und abschrecken. Und ich hoffe, auch die Bundeswehr tut da ihren wichtigen Beitrag dazu. Aber wir sollten nicht naiv sein, wohin Putin die Reise lenken will, wenn er die Gelegenheit bekommt, das zu tun.
Ja, das ist eine sehr harte Einschätzung der Situation. Aus dem China-Thema Taiwan nehme ich noch zusätzlich mit, dass Sie sagen, wenn die USA gebunden sind, quasi in einer wie auch immer aussehenden Konfrontation, dann ist die Gefahr durchaus spürbar groß, dass Tallinn und Riga sozusagen auf der russischen Liste ganz nach oben rücken. Ein bisschen zu flapsig formuliert vielleicht. Okay, Herr Gressel, ganz herzlichen Dank. Sie haben gerade schon sozusagen, ich hätte Sie jetzt eigentlich noch gefragt, was würden Sie den politischen Entscheidungsträgern, die Sie beraten und auch den Deutschen an sich mitgeben? Ich habe das aber jetzt aus ihren letzten Sätzen sozusagen herausgehört. Wenn ich zusammenfasse, interpretiere ich richtig, wenn Sie sagen, bitte seid nicht naiv?
Seid nicht naiv, seid auf alles vorbereitet.
Gut.
Man kann nur Dinge abwenden, auf die man sich vorbereitet.
Ja.
Dinge, auf die ich mich nicht vorbereite, kann ich nicht abwenden. Das ist ein großes Problem, wo natürlich der Wunsch auf Frieden und der Bedarf an Ausrüstung Hand in Hand gehen, aber in sozusagen natürlich nicht für jedermann offensichtlich sind. Und wenn ich Krieg abwenden muss, muss ich mich ein gewisses Stück darauf vorbereiten.
Herr Gressel, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, meine Hörerinnen und Hörer auch. Und ja, danke für den doch ja ausführlicheren Podcast, als er eigentlich geplant war. Ja, danke, dass Sie da waren.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin, ciao.